Quality proteins aren't just for special occasions. With Omaha Steaks, you get mouth-watering proteins delivered right to your door, individually packaged and portioned, so a great dinner is just minutes away. From Taco Tuesday to a weekend feast, taste the Omaha Steaks difference. Start getting flavorful proteins delivered today. Visit omahasteaks.com and get $35 off with promo code AUDIO at checkout. That's omahasteaks.com, code AUDIO. Terms apply. See site for details.
Willkommen zu Bissen Beyond. Diesmal mit einer Folge, die sich Sandra und ich lieber erspart hätten, aber genau deshalb müssen wir sie machen. Es gibt Krieg im Iran. Es gibt seit diesem Wochenende massive Angriffe von den USA und Israel auf den Iran und der Iran antwortet scharf mit Angriffen auf US-Basen, auf Israel und auf zahlreiche Nachbarstaaten. Und die Folgen, die reichen weit über die Region hinaus. Es geht nicht nur um Raketen und Militärbasen, es geht auch um Energiepreise, Lieferketten und Inflation unter anderem. Legen wir los.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Wir sprechen am Sonntagabend deutscher Zeit. Ein Angriff auf den Iran, der wurde in den vergangenen Tagen immer wahrscheinlicher. Am Samstag war es dann soweit. Sandra, welche Reaktionen hast du bei dir in New York vernommen?
Hier in New York konkret würde ich sagen, in erster Linie haben wir uns ausgemalt, welche Risiken wir jetzt ausgesetzt sind. Also sprich Terrorattacke, ich selbst und die, mit denen ich am meisten hier zu tun habe. Wir waren alle hier am 11. September. Wir haben uns jetzt dann ausgemalt, wie jetzt möglicherweise Angriffe oder irgendwelche Terroraktionen aussehen könnten. Und haben gesagt, wir bleiben wahrscheinlich lieber erstmal von Menschenansammlungen und von Regierungsgebäuden fern.
Das Pentagon meldete ja heute 3 gefallene US-Soldaten im Rahmen von Epic Fury. Trump hatte ja schon zuvor nicht sehr viel Rückhalt für den Iran-Krieg in der Bevölkerung. Bekommt er jetzt ein größeres Problem noch?
Naja, er hatte gestern am Samstag angekündigt, dass wahrscheinlich auch mit Toten zu rechnen sein würde. Das hat er relativ locker und lapidar hergesagt, was schon etwas merkwürdig anmutete. Normalerweise würde man sagen, wir werden natürlich versuchen, unsere Truppen so schon wie möglich einzusetzen. Ich denke, dass ihm da schon bekannt war, dass Soldaten gefallen sind. Ich habe gehört, dass die Zahl schon deutlich höher sein soll. Ich kann es aber nicht unabhängig verifizieren. Deswegen halte ich mich da jetzt mal zurück. Aber heute hat zum Beispiel der UN-Botschafter der USA, Mike Waltz, gesagt, naja, Freiheit ist halt nicht frei, die gibt es nicht umsonst, da muss man eben Opfer für bringen. Und das kommt hier bei den Leuten, wenn man sich Social Media und die konservativen Influencer anschaut, natürlich nicht so gut an, denn die Söhne und Töchter vom republikanischen Establishment, die schicken sie nicht an die Front. Da kann man natürlich über andere Leutes Kinder leicht sagen, das ist halt ein Opfer, was gebracht werden muss.
Und warum geht er da so beherzt rein in diesen Krieg?
Die Washington Post hat verlauten lassen, dass das vor allen Dingen auf Veranlassung der saudischen Königsfamilie der Fall gewesen sein soll und Israel. Es gab jedenfalls von US-Seite keinen drängenden Grund, weil man sich inmitten der Verhandlungen befand, wo der Iran große Zugeständnisse machte, mehr noch als bei der vorherigen Vereinbarung, die unter Obama getroffen war, und die Nachrichtendienste haben keine akute Gefahr vermeldet. Sie haben gesagt, dass Teheran noch weit entfernt ist von der Bombe. Von daher bestand kein Handlungsdruck. Aber wir wissen ja, dass die Trump-Familie enge, auch geschäftliche Beziehungen zu Saudi-Arabien und Israel hat. Netanyahu hat früher, wenn er nach Amerika zu Besuch gekommen ist, bei Jared Kushner, Donald Trumps Schwiegersohn, im Kinderzimmer übernachtet. Und saudische König hat gesagt, schon ich glaube in der ersten Amtszeit war das, dass er Jared Kushner völlig in der Tasche habe.
Jetzt ist der Krieg da, es beginnt das wirtschaftliche Risiko genau an dieser Stelle, denn jede militärische Aktion erzeugt ja politischen Druck zur Gegenreaktion. Der Iran kann sich ja innenpolitisch überhaupt nicht leisten, einfach jetzt nicht stark zu reagieren, oder?
Für das iranische Regime ist das ein Überlebenskampf, auf den sie sich schon viele Jahre eingestellt hatten. Es handelt sich bei dem Regime um eine Theokratie, die sich verwurzelt hat auf vielen verschiedenen Ebenen, die mittlerweile angelegt ist auf Resilienz, die die Bevölkerung seit Jahrzehnten auch geplündert hat, das Volksvermögen. Das Volk ist so dermaßen ausgehungert wirtschaftlich, das soziale Gefüge ist auch so instabil, instabil geworden, dass es für den Iran selbst eine Gefahr darstellt, aber auch für die gesamte Region.
In der Tat. Lass uns über Energie reden. Du sitzt in den USA, ich hier in Deutschland und wir merken beide, Öl und Gas, die sind längst nicht mehr nur Konjunkturthema, sondern eine echte Sicherheitsfrage. Wenn der Iran jetzt die Straße von Hormuz blockiert oder sie ist ja schon gesperrt, dann reden wir über eine Route, durch die ein Fünftel des global gehandelten Öls und des Gases läuft. Und das treibt die Risikoprämien ja hoch. Wir sehen an den Märkten schon, dass der Ölpreis steigt. Womit rechnest du?
Das kommt darauf an, wie lang die Auseinandersetzungen jetzt anhalten. Wir sehen jetzt schon einen Stau in der Meeresenge von 150 Schiffen. Der Iran hat auch Tanker beschossen. Er hat auch Ölplattformen beschossen. Wenn er es jetzt darauf anlegt, die Ölindustrie zu schaden oder der Ölindustrie zu schaden, dann kann das im schlimmsten Falle zu einer Weltwirtschaftskrise führen. Denn durch diese Meerenge gehen vor allen Dingen die Öllieferungen nach Indien, nach China, nach Japan. Das ist einer der Haupteinkünfte von Saudi-Arabien. Das heißt, das ist ein extremer Destabilisierungsherd. Aber wenn es um den Iran für alles geht und um die Existenz, dann schrecken sie möglicherweise, wenn sie in die Ecke gedrängt sind, nicht davor zurück, das weiter zu eskalieren. Da müssen wir mal die nächsten Tage anschauen, was passiert. Denn zumindest in den USA unter den Politikern ist nicht bekannt, was Donald Trumps Strategie ist, wie er da weiter vorgehen wird. Die tappen völlig im Dunkeln.
Ja, das ist also auch die Argumentation hier in Deutschland, dass man sagt, es ist ja nur ein Bruchteil, ein Fünftel unseres Bedarfs an Gas beispielsweise geht durch die Straße von Hormuz, aber der Preis bildet sich ja global. Hier nebenan an den Tankstellen waren heute schon ja, längere Schlangen. Also das kann mit Sonntagabend zusammenhängen oder eben damit, dass die Leute sagen, nee, bevor das jetzt richtig teuer wird, tanke ich nochmal voll. Aber jetzt steht ja Europa doppelt exponiert da. Wir haben uns nach dem russischen Überfall auf die Ukraine mühsam vom russischen Gas gelöst und jetzt sind wir ja noch stärker von globalen Preisschocks abhängig. Welche Folgen hat das für die USA? Die haben ja selber viel eigene Energiereserven. Meinst du, die spüren das auch so?
Ja, natürlich, weil auch die immer noch importieren und man denkt immer so, die USA seien so unabhängig und im Vergleich zu anderen Regionen stimmt das auch. Aber ich kann das Beispiel geben, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, vielleicht jetzt 3 Jahre, als auch in Deutschland im Winter die Energie so teuer wurde und alle Leute versucht haben zu sparen. Ich habe dann im darauffolgenden Jahr hier im Gebäude eine Nachforderung bekommen. Also unser Gebäude hatte eine Nachforderung an die Eigentümer von mehreren $100.000, die dann umgelegt wurde über Monate an Nachzahlungen. Das heißt, wenn insgesamt der Energiepreis teuer wird und wir sehen das ja hier auch aufgrund von anderen Faktoren, dann spüren das die Amerikaner auch und die sind hier schon bis zum letzten ausgeschöpft, bis zum letzten Cent, weil alles so teuer geworden ist. Wenn jetzt noch Energie so teuer wird, dann weiß ich nicht, wie die Leute das stemmen wollen, weil es ist ja nicht nur das Geld zum Tanken und Heizen. Alles, was aus Plastik hergestellt wird, wird teurer. Lebensmittel, das Düngen, das Wachsen, das Transportieren, das Kühlen, alles wird teurer. Und im Grunde genommen ist es eine völlig verantwortungslose Aktion, aber eben wahrscheinlich nicht bis zum Ende durchgedacht.
Ja, und auch die Importe werden ja teurer. Wir haben es ja gesehen, als Reeder begann damals den Suezkanal zu meiden, dann haben sich die Lieferzeiten um Wochen verlängert, kostete mehr Treibstoff, höhere Versicherungskosten, gebundenes Kapital. Das ist ja kein logistisches Detail, das ist ja schon ein Kostenschock und der trifft auf eine Wirtschaft, die sich über Jahrzehnte auf Just-in-Time optimiert hat, bei euch wie bei uns hier. Die Puffer wurden bei vielen aus Effizienzgründen abgebaut und jetzt merken wir, Effizienz ohne Resilienz ist verwundbar. Die USA importieren ja auch viel. Womit rechnest du da? Glaubst du, dass es da Versorgungsengpässe auch geben wird? Also in Deutschland kann es die geben.
Ja, das halte ich für durchaus möglich. Und ich glaube, das ist auch eine Sachverhaltskonstellation, die Trump-Administration wahrscheinlich nicht ausreichend bedacht hat, dass der Iran einfach auch vorgehen würde, relativ willkürlich oder ja, also zum Beispiel gegen die Vereinigten Arabischen Emirate Stichwort Dubai, Abu Dhabi und andere Orte in dieser Region, wo die Häfen und die Flughäfen groß Umschlagplätze sind, gerade auch in der Neugliederung der Lieferketten nach Covid und auch nach der Russland-Krise, hat man neu geordnet und das funktionierte ja auch mehr oder weniger gut, obwohl alles teurer geworden war. Aber wenn wir da jetzt schon wieder eine Blockade sehen und Unternehmen müssen schon wieder umplanen, das kann ja auch sein, dass nachher, sagen wir mal, einer Maschinenbaufirma fehlt ein Teil, was jetzt nicht durchkommt. Woher kriegt man dieses eine Teil kurzfristig? Das sind alles so Unwägbarkeiten und ich glaube, dass Donald Trump da ein Fass aufgemacht hat, was extrem komplex ist und wo die nicht an die unbeabsichtigten Folgen und Konsequenzen gedacht haben und dass auch immer noch Unfälle eintreten können, also Sachen, die man gar nicht auf dem Radar hat, die man eigentlich für ausgeschlossen gehalten hat.
Ja, glaubst du, dass er überfordert ist mit der Lage oder ist das irgendwie, steuern die da so durch?
Das ist typisch Donald Trump. Es gab keine Strategie, kein ausgesprochenes Ziel, kein Gameplan, keine Exit-Strategie. Es gab ja verschiedene Gründe, die vorgebracht wurden. Vor allen Dingen zunächst die Urananreicherung, also sprich mögliche Atombombe, wobei man da ja eben diese Wahnsinnsfortschritte in den Gesprächen gemacht hat und eigentlich noch mitten in der Diplomatie verankert war. Aber dann sagte Donald Trump auch, nö, wir brauchen jetzt doch Regime-Change. Ein Substantiv, gegen das gerade die MAGA-Leute extrem allergisch reagieren, weil man das halt schon oft versucht hat in der Geschichte und das nie besonders gut geklappt hat, beziehungsweise die USA an Menschenleben und an Kapital extrem viel gekostet hat. Aber zum Schluss sagte er halt, ja, nee, Moment mal, die Iraner haben ja versucht, die Wahl zu verfuschen 2020 und 2024 und es gibt tatsächlich Anzeichen dafür, das ist auch schon länger bekannt, aber dass sie zugunsten von Donald Trump sich eingemischt haben, weil sie wollten, dass er Präsident wird, weil sie damit gerechnet haben, dass die Inkompetenz zu ihrem Vorteil reichen würde. So, aber Donald Trump sagt jetzt, nee, die wollten mir die Wahl wegnehmen. Da müssen wir jetzt, dafür müssen die bezahlen. Das hat er jetzt als letztes als Grund vorgegeben. Wie gesagt, obwohl die Sicherheitsdienste gesagt haben, sie sehen da keine konkrete Gefahr.
Was ja auch krass ist, es gibt ja reihenweise, ich weiß nicht, wir haben beide Freunde in Dubai, in Abu Dhabi, die hängen da jetzt fest, sowohl Touristen wie auch Expats. Die haben jetzt echt Not, ne? Ich habe das so nicht auf der Liste gehabt. Du?
Ich habe das total auf der Liste gehabt. Ich war da schon öfter, war auch in der Altstadt, wo dann am Rand, es sind so Ausläufer, viele Fischerboote sind, die auch, ich glaube, aus dem Iran kommen. Also die Nähe wird einem dann nochmal ganz besonders bewusst. Es ist ja schon seit langer Zeit ein Krisenherd. Ich habe auch viel mit Family Offices zu tun, mit wohlhabenden Leuten. Ich denke jetzt speziell an Deutsche, die zu mir gesagt haben, oh, der Ukraine-Krieg und Russland. Und wer weiß, was noch passiert in Deutschland, weil Deutschland logistisch so zentral gelegen ist, könnte da auch reingezogen werden. Wir wollen jetzt vielleicht eine Wohnung in Dubai kaufen und Vermögen dorthin transferieren, wo ich direkt gesagt habe, ein Königreich, was ist keine Demokratie, das hat keine Rechtssicherheit in unserem Sinne. Es ist geografisch gefährlich gelegen, weil es kann dieser Konflikt jetzt mit dem Iran kann sehr leicht durch die Angriffe vom Iran auf benachbarte Länder, kann sehr leicht in einem Regionalkonflikt ausarten.
Wir sehen das ja gerade, ne? Flughäfen gesperrt, es gibt Raketen in Abu Dhabi, in Dubai, herrscht Chaos. Man sieht es richtig, es ist nicht weit weg. Der Iran ist nicht weit weg von den Emiraten.
Nein, und ich glaube, die Strategie des Iran ist, ich meine, das ist David gegen Goliath. Und die sagen einfach, okay, wir setzen ganz viele Nadelstiche gegen solche Orte wie Dubai, denn Businessmodell, der Iran ja praktisch innerhalb von 24 Stunden zerstört hat. Denn die Sicherheit, die wahrgenommene in Dubai, ach, ich kann mich da frei bewegen und wir sind hier so wahnsinnig sicher und gerade als Expats haben wir viele Privilegien, das ist über Nacht zerstört worden und ich denke, viele Leute werden jetzt Angst um den Wert ihrer Immobilien haben und ja, ihre Jobs da verlassen wollen. Also ich glaube, das wird für diese Regierungen dort ein Schock werden und es bleibt abzuwarten, wie die sich dann jetzt zwischen Donald Trump und dem Iran positionieren.
Also du meinst, das bleibt so. Die haben so einen Reputationsschaden, was den Standort angeht, ja?
Es ist jetzt noch ein bisschen früh, das zu sagen, aber dass die großen Luxushotels und die historischen Gebäude, die wir alle kennen, früher hatte man gesagt von Postkarten, dass die so verletzlich sind, dass die, und das hatte man ja vorher weniger auf dem Radar, eben durch die, wie heißen sie, durch die Drohne. Also eben nicht durch Raketen, sondern durch Geschosse, die im wahrsten Sinne des Wortes unter dem Radar durchgehen und Riesenschaden anrichten können. Das hatten die Leute vorher nicht so auf dem Radar. Und ich glaube, die kollektive Wahrnehmung war einfach, wir leben hier im Luxus, wir sind Influencer, wir sind wichtig, wir sind Stars, uns kann hier nichts passieren. Und in unserer Welt ist es halt nicht mehr so. Ich erwähnte eingangs, dass wir uns hier in New York, wir sind, wie heißt das, geprägt durch 9-11, dass jeder auch hier in Top-Jobs, in Top-Firmen top verletzlich sein kann.
Jetzt produzieren ja Krisen immer Gewinner und Verlierer und die Börse ist brutal ehrlich darin, das einzupreisen. Energieunternehmen profitieren erstmal von der Lage, oder? Wie siehst du es?
Ja, es ist ja auch so eine Vermutung, dass ein Grund, Donald Trump hat ja auch in Venezuela eingegriffen, zum Vorteil der Ölfirmen. Er hat ja nicht der eigenen Regierung oder Abgeordneten Bescheid gesagt, bevor er mit denen überhaupt gesprochen hat, nachdem er vollendete Tatsachen geschaffen hatte, hat er mit den Ölfirmen gesprochen, mit den CEOs. Und die haben ja zum Teil gesagt, wir wollen das gar nicht haben, das ist uns viel zu unsicher in Venezuela. Aber Donald Trump hat oft gesagt, warum fallen wir denn hier und da ein und führen Krieg, wenn wir uns nicht das Öl unter den Nagel reißen. Mit Sicherheit hat er das im Auge. Das Letzte, was Donald Trump interessiert, ist Demokratie und schon gar nicht für Muslims, die im Grund unsympathisch sind. Mit Iran hat er überhaupt nichts am Hut. Das heißt, wenn er das Regime stürzt, und es ist ja in der Vergangenheit im Iran schon mindestens zweimal vorgekommen, dass die USA das aus Eigeninteresse gemacht haben und es ist dann immer relativ schief gegangen. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal besser klappt.
Also wir in Deutschland hängen ja sehr an der Exportindustrie, an den Exportindustrien, die sowieso wegen hoher Energiekosten, regulatorischem Druck und schwacher Nachfrage wirklich zu kämpfen haben. Und für die ist natürlich ein weiterer Schock nicht nur ein Problem, sondern potenziell existenziell. Wie sieht denn da die Lage in Amerika aus? Haben die auch, die exportieren jetzt ja nicht so viel, leiden die dann auch darunter oder meinst du, die können das eher noch kompensieren?
Naja, also wie ich sagte, alles wird tendenziell teurer, wenn wir einen Ölpreis sehen, der sich möglicherweise also deutlich über 100 gehen wird und möglicherweise auf 150 Dollar zubewegen wird. Das sind nochmal extra Kosten, die hinzukommen. Insgesamt sieht die Wirtschaftslage hier nicht rosig aus, wenn man Zukunftsprojektionen sich anschaut. Aber ich glaube, dass die Lage so komplex ist, dass Firmen jetzt erstmal intern auch Untersuchungen anstellen müssen. Welche Teile werden denn überhaupt geliefert über diesen Hub oder Superhub, der da im Mittleren Osten ist? Wo kommen unsere Sachen her? Was hängt in der Lieferkette drin? Das sind alles so verschiedene Komponenten. Ich glaube, das kann wahrscheinlich kaum ein CEO jetzt auf Anhieb beantworten. Und dann kommt es, wie gesagt, auf die Länge des Konfliktes an. Findet er ein relativ jähes Ende und Donald Trump arrangiert sich mit dem Regime, was ja dann tendenziell das Gleiche bleibt, auch nachdem der Ayatollah weg ist, oder zieht sich das endlos in die Länge? Und wenn da weitere solche Schäden, realisiert werden, wie jetzt Angriffe auf Ölplattformen oder Öltanker, dann erstmal hat es psychologische Wirkung und dann aber auch nachhaltige, tatsächliche Wirtschaftsauswirkungen.
In Europa wirkt es ja oft so, als wären wir Zuschauer und gleichzeitig ökonomisch Hauptleidtragende. Also militärisch haben wir einen begrenzten Einfluss, wirtschaftlich sind wir sehr exponiert, also keine komfortable Position. Und immer wieder guckt man ja so Richtung USA, immer noch trotz Donald Trump, weil USA lange ja die Ordnungsmacht war. Glaubst du, das bleibt so oder werden die sich irgendwie so ein bisschen, wird der Trump unter Druck geraten und die USA werden weniger Ordnungsmacht sein in nächster Zeit?
Also du siehst Donald Trump jetzt als Ordnungsmacht, weil der im Iran eingreift.
Ordnungsmacht. In der Vergangenheit waren die USA immer Ordnungsmacht.
Ja, ja,
und jetzt Donald sagt
Trump
er ja,
aber jetzt nicht mehr.
Ja gut, aber jetzt hat er ja gesagt, okay, wir sorgen jetzt im Iran für klare Verhältnisse, was ja auch erstmal so suggeriert, okay, wenn es einer macht, dann sind das die Vereinigten Staaten. Aber es kann jetzt nach hinten losgehen. Also glaubst du, dass ihm das, dass das die den weltpolitischen Einfluss der USA schmälern wird?
Also ich sehe daran überhaupt keine ordnungspolitische Maßnahme, weil das würde voraussetzen, dass Donald Trump eine Strategie hätte. Die hat er offensichtlich nicht. Es gibt keine Pläne, was überhaupt passieren soll innerhalb des Iran, außer dass Donald Trump gesagt hat, so, wir befreien euch jetzt und jetzt muss die Bevölkerung den Rest erledigen. Aber das setzt voraus, dass die Bevölkerung in Anführungsstrichen ein Monolith ist, dass sie alle die gleichen Interessen haben, Hand in Hand arbeiten, um das Regime zu ersetzen. Dem ist natürlich nicht so. Es gibt ganz viele verschiedene Interessenfraktionen in der Bevölkerung und aber auch in dieser theokratischen Regierung und dann auch landesübergreifende Interessen. Und wenn die Trump-Regierung dann nicht einen Plan B hat und sich möglicherweise schon arrangiert hat mit einer Ersatzregierung, wovon nicht auszugehen ist, dann ist ein großes Risiko, dass dort erstmal ein Riesendurcheinander, ein Chaos entsteht, möglicherweise ein Bürgerkrieg, eine Militärherrschaft, was auch immer und vor allen Dingen das Ausarten, Eskalation in einen regionalen Krieg. Das heißt, ich würde eher sagen, die USA sind in diesem Zusammenhang eine Unordnungsmacht. Immerhin war das Regime so, wie es war. Das war natürlich schlecht. Ich habe dort auch Familie, die leiden dort auch. Die haben sich praktisch ein Eingreifen gewünscht. Aber so chaotisch und unter Interessenvertretung für ausländische Mächte wie Saudi-Arabien und Israel ohne einen Plan zur Stabilisierung für den Iran selbst zu haben, glaube ich, ist ein großes Risiko, dass es schief geht und dass es weiter die globale Weltordnung destabilisiert. Ich meine, ich habe das Gefühl, das ist auch oft Wunschdenken, die wollen befreit werden, die können sich aus eigener Kraft nicht befreien, die leiden total unter der Unterdrückung. Das sind alles sehr gut ausgebildete Leute, auch die Frauen, also Bildung gibt es da schon noch, aber dann gibt es keine wirklichen guten Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten. Und ich glaube, die haben so die Vorstellung, dass es eine Patriarchalmacht ist, die das in die Hand, so die alten Vereinigten Staaten, die werden es irgendwie in die Hand nehmen und regeln. Und ich glaube, weil sie auch gesagt haben, ja, aber die werden ja nur militärische Ziele angreifen und nicht die Bevölkerung. Und da war gerade die Schule angegriffen worden, habe ich mich mit anderen Verwandten hier unterhalten. Also hier in Deutschland, ich bin in Amerika und die meinen, ja, aber diese Schule, die angegriffen worden ist, wo die Mädchen umgekommen sind, das Regime würde auch oft genau wie Hamas dort Waffen stationieren und also das praktisch diese Angriffe provozieren und dann passiert sowas. Also ich habe das Gefühl, die Hoffnung ist sehr groß und man will das jetzt erstmal positiv sehen, weil es ja seit Jahrzehnten das erste Mal ist, dass ein Hoffnungsschimmer besteht.
Sandra, vielen Dank für heute. Wir sprechen wieder. Bleib gesund. Bis bald.
Dankeschön, lieber Uli. Tschüss.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.